Um die Weltraumforschung geht es jetzt im rbb24-Inforadio-Forum. Dort oben im All steht die altehrwürdige internationale Raumstation ISS vor allem für eines. Es geht nur gemeinsam voran. Doch vieles deutet darauf hin, dass die Konfrontation zwischen Erdbewohnern im Weltraum wächst. Obwohl noch weitere russisch-amerikanische Missionen zur ISS geplant waren, kündigte Russland im Sommer plötzlich an, aus dem Projekt nach dem Jahr 2024 auszusteigen. Hintergrund offensichtlich der Krieg in der Ukraine. Anfang Oktober sah es dann schon wieder etwas kooperativer aus. Eine russische Kosmonautin, zwei Amerikaner und ein Japaner flogen gemeinsam doch zur ISS. Doch die Lage bleibt angespannt. Wir wiederholen eine Diskussion mit Dietmar Ringel und seinen Gästen vom 21. August, kurz nach der ISS-Ausstiegsdrohung aus Moskau.
Um welche Interessen geht es dabei? War die gemeinsame Weltraumforschung vielleicht ohnehin nur eine schöne Illusion? Und wie gefährlich kann es werden, wenn auch im Weltraum ein neuer kalter Krieg beginnt? Darüber wollen wir diskutieren, und zwar an einem Ort, der zu diesem Thema passt wie kein zweiter, dem Zeiss Großplanetarium in Berlin-Prenzlauer Berg. Auf dem Podium sitzen Professor Jan Wörner. Er war bis 2021 Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA, ist jetzt Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften in München. Professor Götz Neuneck ist dabei, Physiker und Friedensforscher. Bis 2019 war er stellvertretender Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Und Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin, sozusagen der Hausherr hier im Planetarium. Und aus Edinburgh, Schottland, zugeschaltet ist Jane Smith, Professorin für internationales Wirtschaftsrecht und Expertin für Weltraumrecht an der Leuphana-Universität Lüneburg. Ich habe die internationale Raumstation ISS erwähnt.
Das kann Frau Smith natürlich noch viel besser erklären. Das ist ja nicht so, dass die einfach sagen, ja, wir sind da oder wir gehen weg. Es gibt einen Vertrag aller der Länder, die dort beteiligt sind, und zwar der politischen Seite. Also es ist nicht, dass die ESA einen Vertrag geschlossen hat und die NASA und so weiter, sondern es ist ein Intergovernmental Agreement zwischen den verschiedenen Staaten. Und dieser Vertrag läuft zunächst erstmal bis 2024. Wir haben in den Diskussionen in den letzten Jahren schon gesagt, ist es wirklich das Ende der ISS? Nein, es ist nicht das Ende. Auch die Russen haben gesagt, nee, wir wollen das auf jeden Fall weitermachen. Aber es ist nicht so, dass sie, wie es kommuniziert wird, aussteigen, sondern sie haben im Moment nur eine Verlängerung des Vertrages nicht adressiert.
Aber heißt das nicht in Praxis, wenn sie das nicht verlängern, dann sind sie raus?
Wenn sie nicht verlängern, dann ist es das Ende der Raumstation. So hart muss man sagen. Es ist nicht, wenn die Russen gehen, dann machen sie die Tür zu und die anderen bleiben. So einfach geht das nicht. Das ist technisch ein System, was wirklich komplett miteinander verbunden ist. Und das ist auch gut so. Das war ja die Idee der Internationalen Raumstation.
Frau Smith, Sie sind schon angesprochen worden als die Expertin für Rechtsfragen im Weltraum. Können Sie uns das kurz erklären, dieser Vertrag, was besagt er denn genau?
Also dieser Vertrag hat zwischen den beteiligten Raumfahrtagenturen, sprich Staaten über ihre Agenturen, eine Basis für die Kooperation außerirdisch vorgelegt und ist wirklich ein Prototyp extraordinärer Qualität und Natur, weil sie völkerrechtliche Raumfahrtverträge umsetzt in eine Kooperationsvereinbarung für dieses wunderbare Projekt. Wie Herr Wörner sagt, eine Nichtverlängerung ist praktisch eine Kündigung gleich, kann man so sehen, hat eine praktische Seite, nämlich wenn man keine weitere Vereinbarung auf sich oder unterzeichnet, dann ist die Beteiligung und Partizipation vollkommen beendet. Das heißt nicht, dass wir jetzt imstande sind, vorab zu sagen, da gibt's gar nichts mehr wieder. Wir würden uns alle freuen, wenn diese Vereinbarung nicht nur als Prototyp für die Zukunft funktioniert, sondern dass dieser Zeitraum wirklich auch als Musterbeispiel der Kooperation in Erinnerung bleibt oder auch dient für die nächste Etappe. Und es sind schon weitere Gedanken zu neuen Plattformen, andere Elemente, die jetzt kommen und möglicherweise ISS ersetzen oder zumindest die Kooperation in Forschung weiter nach sich ziehen.
Wir schauen damit in die Zukunft.
Ja, später.
Genau, ja, das tun wir später. Ich würde gerne noch in die Runde mal die Frage stellen. Also diese ISS hat ja auch einen großen Symbolwert. Wir haben hier im Vorfeld dieser Diskussion gerade diesen Sternhimmel sehen dürfen, die Erde, die Sonne, einige Planeten. Aber der Blick auf die Erde, dieses Faszinosum. Und Herr Horn, Sie haben gesagt, wer das gesehen hat und wer diesen Planeten von oben gesehen hat, der sieht, das sind ja gar keine Grenzen. Die Menschen leben zusammen. Und auf der Station haben die Leute auch ohne Grenzen zusammengelebt. Die kamen von allen möglichen Ländern. Also wenn dann eben, ganz egal was als nächstes kommt, wenn diese Station einfach zugemacht wird, und zwar weil die Länder sich nicht mehr vertragen, das hat doch auch eine ganz enorme Symbolwirkung, und zwar eine negative.
Ja, also im Grunde, wir merken es ja hier im Planetarium, die Rückfragen unserer Gäste, ob das nun junge Gäste sind, 3, 4, 5 Jahre oder erwachsene Gäste, dass diese Raumstation als Symbolbild funktioniert, nicht nur, dass man sie als hellen Punkt am Himmel entlangziehen sieht und nach 90, 91 Minuten sie nochmal wieder am Himmel erkennen kann, sondern im Grunde wir da ja eine Mini-Erde haben. Wir müssen für Sauerstoff sorgen, wir müssen für Wasser sorgen, wir müssen für Energieversorgung, wir müssen für Essen sorgen. Und im Kleinen, diese Zusammenarbeit funktionieren musste wie ein Mini-Planet, um vielleicht Missionen irgendwann mal Richtung Mars oder dergleichen vorzubereiten, aber auch eben, um deutlich zu sagen, was wir denn eigentlich im Universum brauchen, um zu überleben. Und diesen Blick, den Kosmonautinnen und Kosmonauten, Astronautinnen und Astronauten haben konnten, der ist, glaube ich, einmalig. Alle, die zurückkamen, Samantha Cristoforetti, Alexander Gerst, sprechen von einem wunderschönen Planeten. Und ich glaube, wer das gesehen hat, Sie erwähnten es, wir haben es hier versucht, im Planetarium im Vorfeld vorwegzunehmen, der kommt als veränderter Mensch zurück. Und vielleicht ist das genau der Blick, den wir heute mehr denn je brauchen, als gemeinsame Menschheit auf diesem Planeten zu schauen und nicht irgendwie über politische Grenzen oder ja, unsere Auseinandersetzung hier ewig zu diskutieren.
Herr Neuneck, Sie sind Physiker, Sie kennen sich also mit technischen Dingen aus, aber Sie sind auch Friedensforscher, insofern auch politisch unterwegs. Wie bewerten Sie das denn? Sind das jetzt wirklich konfrontative Elemente, die da zunehmen, auch im Kosmos, bei der ISS, wo man eigentlich ja aufeinander angewiesen ist, wo es nur funktioniert, wenn alle mitmachen, weil wenn die Sicherheit des einen gefährdet ist, dann sind alle gefährdet. Also ist da vielleicht auch eine Kraft vorhanden bei den Leuten, die sich mit der ISS befassen, die Kosmonauten, Astronauten, die Techniker, die vielleicht politisch gegenwirken, dass es da konfrontativ zugeht?
Also als Friedensforscher wird man seit 10, 15 Jahren mit der Frage konfrontiert, kehrt der Kalte Krieg zurück? Und ich habe bei dieser Gelegenheit eigentlich immer gesagt, wenn die russischen Kosmonauten die ISS verlassen und diese Kooperation beendet ist, dann ist der Kalte Krieg wieder zurück. Nicht in der Form, wie wir den erlebt haben. Diese historische Phase ist abgeschlossen, aber wir leben offensichtlich und natürlich von der Friedensforschung nicht gewünscht und auch, glaube ich, von der Berliner und der europäischen Politik nicht gewünscht in einer Phase, wie man so schön sagt, der geopolitischen Rivalität. Und wir haben es mit Leuten zu tun, die ihre imperialen Ansprüche durchsetzen. Das muss man bei allem Verständnis für Russland, auch für China, zwei unterschiedliche Länder, aber wir haben sie selbst in die Zusammenarbeit getrieben, durch die Politik der letzten Jahrzehnte, anders sehen. Und ich kann das nicht voraussagen, die ISS ist von hoher symbolischer Bedeutung, das ist völlig richtig ausgeführt worden. Man kann sich fragen, was soll der Mensch im All? Ich glaube, es ist wichtig, weil es ein Projektionspunkt ist, der Bevölkerung, den Politikern, den Menschen auf der Erde eben auch zu zeigen, was Menschen im All tun können. An gemeinsamer Forschung, das ist ja auch im Weltraumvertrag so festgehalten, for all mankind. Aber das Modell, dieses internationale Modell, wird massiv in Frage gestellt im Augenblick. Und wir wollen nicht ganz vergessen, in der Geschichte der Raumfahrt hat es auch immer nationale Entwicklung gegeben, es hat militärische Entwicklung gegeben. Und jetzt sind wir wieder in einer Neuphase, die sehr gefährlich werden könnte. Es ist zu hoffen, dass Russland das diesen Schritt nicht wahr macht. Aber wir wollen nicht vergessen, dass man China nie einbezogen hat in die ISS. Und dass es ja auch nur eine Auswahl von einzelnen Ländern gewesen ist, die dort vertreten sind. Und man muss auch feststellen, dass in der jetzigen Debatte, was den Ukraine-Krieg, den Sie genannt haben, angeht, dass auch zwar in der UNO, was die generelle Abstimmung der Verurteilung angeht, viele Länder das verurteilen, aber so richtig stehen sie alle nicht unbedingt hinter der westlichen Politik. Und das sind alles tatsächlich Herausforderungen in Zukunft, die auch die Raumfahrt, übrigens auch die Wissenschaft, zu spüren bekommen wird.
Also wir merken, irdische und kosmische Dinge sind ja eng miteinander verwoben. Der Weltraum ist zwar ein Stück weg hier von unserer Erdoberfläche, aber es findet sich eben auch dort vieles wieder, was die Menschen hier bewegt und was an politischen Prozessen hier gerade vor sich geht. Aber Sie haben gesagt, da gibt es Konfrontation, aber es gibt und es gab ja auch immer Wettbewerb. Und Wettbewerb ist ja eigentlich was Schönes. Herr Wörner, das war ja immer schon so. Wann schlägt das denn um? Also die Amerikaner sind zum Mond geflogen, um es den Russen zu zeigen, behaupte ich einfach mal. Mhm. Die hatten ihren Gagarin, die hatten ihren ersten Sputnik und dann brauchten die Amerikaner den ersten auf dem Mond. Das hat doch die Sache vorangebracht.
Ja, Wettbewerb ist gut. Wer würde schneller als 10 Sekunden auf 100 Meter laufen, wenn kein Wettbewerb da wäre? Das ist vollkommen richtig, aber Kooperation ermöglicht eben Dinge, die wir alleine nicht können. Die ISS ist ein gutes Beispiel dafür. Ich will aber auch darauf auf ein paar Punkte hinweisen. Sie haben eben gerade den Wettbewerb in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts angesprochen, aber schon 1975, also kurz danach, haben sich Russen oder Sowjetunion und Amerikaner im Weltall getroffen und haben eine gemeinsame Mission gemacht, nämlich eine Apollo-Kapsel und eine Soyuz-Kapsel verbunden. Und jetzt noch ein paar Punkte China. Sie haben das zu Recht angesprochen. China, da hat der Westen wirklich verfehlt. Da hat er einen Fehler gemacht. Ich war, glaube ich, so etwa 2009 oder so, etwa in dem Dreh rum. Als Barack Obama an die Regierung gekommen war, hat er eine Augustin Commission gegründet. Diese Augustin Commission sollte die Raumfahrt evaluieren. Ich kriegte von denen einen Anruf, ob ich zu einem Interview bereit war. Ich war natürlich bereit, aber die deutsche Regierung hat erstmal gesagt, nein, sie sind nicht bereit. Fand ich interessant, fand ich nicht sehr hilfreich, aber dann habe ich es doch gemacht, das Interview. Und das war sehr interessant. Diese Augustin Commission hat mich gefragt, ja, was müssen wir denn als nächstes machen? Und da habe ich gesagt, öffnen Sie die Schleusen der ISS. Und zwar haben die gesagt, wie, was meinen Sie denn jetzt? Sag ich, ja, China und Indien mindestens. China und Indien mindestens. Und daraufhin haben die gesagt, Moment, wir glauben, es ist wirklich, was ich jetzt sage, die Verbindung war schlecht. Können Sie nochmal wiederholen, was Sie gesagt haben? Und dann habe ich gesagt, ja, China und Indien. Und das hat man nicht gemacht. Ich habe das immer wieder auf internationalen Konferenzen angemahnt, auch jetzt mit dem Mond. Nicht wieder irgendwelche Rangeleien, sondern zusammen. Wir haben nur den einen Mond gemeinsam, wir haben die eine Erde zusammen. Aber vorhin, weil Sie gesagt haben, dass der Kalte Krieg spätestens anfängt, wenn die Russen jetzt da Stopp sagen. Wenn wir genau hingucken, haben wir es schon erlebt. Erinnern Sie sich, kurz nach dem 24. Februar ist eine russische Gruppe auf die ISS geflogen. Und die hatten alle gelbe Anzüge an, gelb-blaue Anzüge. Und dann wurde in den westlichen Medien darüber spekuliert, was das sein sollte. Ob das eine Solidaritätsbekundung war oder ob, und dann haben die Russen gesagt, nee, wir hatten zufällig keine anderen Farben da. Ha, ha, ha. Dann wurde gesagt, es wären die Farben der TU Moskau. Ha, ha, ha. Alles Unsinn. Ja? Und ich habe damals schon gesagt, die haben sich verrechnet. Die dachten, zu dem Zeitpunkt hätten sie schon die Ukraine übernommen. Und deshalb wollten sie das dort zelebrieren. Warum ich so sicher bin, ist, es gibt jetzt wieder einen neuen Auftritt der russischen Kosmonauten. Und zwar haben die zwei Fahnen gezeigt. Die eine Fahne ist von Luhansk und die andere von Donetsk. Und das offenbart doch alles.
Frau Smith, wenn wir jetzt hören, dass die Chinesen praktisch gestoppt wurden, also sie sollten nicht beteiligt werden an der ISS, vor allem auf Drängen der Amerikaner, und dass bestimmte politische Symbole gezeigt werden bei bestimmten Aktionen im Weltraum, kann da oben eigentlich jeder machen, was er will? Es ist vom Weltraumvertrag schon die Rede gewesen, aber das ist auch der einzige Vertrag, der mir einfällt, wenn wir über völkerrechtliche Verträge im Kosmos reden, oder gibt es da noch wesentlich mehr?
Es gibt einen Satz rechtliche Instrumente, die wirklich völkerrechtliche Vertragscharakter haben. Davon gibt es 5. Wir können überhaupt nicht davon sprechen, dass der All ein rechtsfreier Raum ist. Gar nicht. Der Weltraumvertrag hat die wesentlichen Prinzipien zusammengeführt, 1967. Und auf dem Weltraumvertrag sind weitere Verträge ausgebaut und verfeinert worden, spezifiziert, also wirklich spezifische Aspekte, wie zum Beispiel Rettung von Astronauten, Rückkehr, Rücksendung von Teilen von Raumfahrtobjekten bis hin zur Staatshaftung für den Fall der Fälle, dass Satelliten oder auch Menschenleben gestört werden, entweder im All oder am Boden. Das sind die Hauptverträge. Weltraumvertrag ist am berühmtesten, weil es so viele Unterzeichner hat, dass es für die Juristen, für die Gemeinschaft gewohnheitsrechtlicher Charakter hat.
Vielleicht können
das heißt,
Sie uns in Kürze nochmal den Kern dieses Weltraumvertrages darstellen. Was steht
da steht Kooperation, Freiheit von Nutzung, ziviler Nutzung, Verbot, Waffen, Massenvernichtung, keine Aneignung, also Aneignungsverbot. Und damit dieser Grundsatz, den Sie mit der ISS angesprochen haben, nämlich Kooperation. Es ist das Instrument, was eine internationale Kooperation vorschreibt. Notifizierung, Konsultation über Mission, Anzeigepflichten über Mission und so weiter und so fort und so fort.
Gibt es denn auch ein Gremium, das überprüft, ob alle diesen Vertrag einhalten? Oder gab es schon Fälle, wo jemand beschuldigt wurde, den Vertrag zu verletzen?
Es gab noch keinen Rechtsstreit vor dem Internationalen Gerichtshof. Es gibt Berichte von Annäherungen zwischen Satelliten, die zu nah aneinander gekommen sind. Aber wir haben keinen absoluten Konfrontation erlebt und davon ist auch nicht auszugehen.
Gut, das greifen.
Und jetzt komme ich dazu, weil diese friedliche Nutzung im Vordergrund des Weltraumvertrags steht.
Der Kampf um den Weltraum ist der Titel des heutigen RBB24 Inforadio Forums. Ist vielleicht ein bisschen martialisch zugespitzt, Kampf um den Weltraum. Im Grunde erleben wir ja vor allem viel Kooperation, Zusammenarbeit. Aber es gibt auch zunehmend konfrontative Elemente. Wir haben schon gerade über Weltraumrecht diskutiert, über den Weltraumvertrag als einen zentralen Vertrag, der das friedliche Miteinander regeln soll. Und wir waren an dem Punkt, bisher hat das offensichtlich ganz gut funktioniert. Da ist auch noch niemand verklagt worden. Da hat es noch keine Gerichtsverhandlungen gegeben, weil es eben bislang mehr oder weniger friedlich und miteinander zuging und nicht konfrontativ. Aber Herr Horn, wie stehen denn die Zeichen? Also ein Vertrag für diesen großen Weltraum. Ich sage nur, tausende Satelliten sind unterwegs. Die kommen sich auch mal nahe. Und manche machen das vielleicht auch ganz gezielt, weil es darum geht, vielleicht auch mal irgendwann Satelliten anderer Länder zu killen. Also reicht uns dieser Weltraumvertrag aus?
Ob das wirklich ausreicht? Ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine vernünftige Rechtsgrundlage dafür hatten und eigentlich der Präzedenzfall einer Klage erst sagen würde, ob es wirklich ausreicht. Wir haben gesehen, dass Satelliten mutwillig zerstört wurden. Wir haben gesehen, dass Satelliten sich zu nahe kamen und eben für Weltraumschrott gesorgt haben, was jetzt kein Rechtsstreit nach sich gezogen hat. Aber wir sehen, dass wir mit tausenden Satelliten mehr, die zum Beispiel für Starlink gestartet werden, auch ganz einfach in anderen, vielleicht ja auch Rechtsdruck und einen anderen Druck kommen für den weiteren Zugang zum All, um diesen zu gewährleisten. Ich glaube, dass da allein durch die Anzahl der Starts und durch die Anzahl an Nationen, die weiter in den Weltraum drängen, Anzahl an Firmen, die weiter in den Weltraum drängen, wir noch für ganz andere Herausforderungen gestellt werden.
Herr Neuneck, haben wir da Handlungsbedarf?
Ich denke schon. Es gibt mehrere Faktoren, die auch schon genannt worden sind. Es gibt einfach sehr viel mehr Satelliten, wenn man sich anguckt, dass in 10 Jahren, glaube ich, die Zahl der Satelliten sich verdoppelt hat. Und wenn jetzt durch die Megakonstellation von privaten Anbietern noch mehr Satelliten nicht nur den dunklen Himmel durchkreuzen, sondern eben auch neue Funktionen beinhalten, spielte ja auch schon bei der Ukraine-Krise eine gewisse Rolle, als Herr Musk gesagt hat, er würde die Starlink-Satelliten als Nutzung zur Verfügung stellen den Ukrainern, dann sieht man, dass es eben nicht nur die schöne, heile Welt der Weltraumfahrt, die ich persönlich auch liebe, gibt, sondern dass es eben auch die dunkle Seite der Weltraumfahrt gibt. Das heißt, die militärische Nutzung von Technologien, auf das Dual-Use-Problem können wir auch in diesem Zweifelsfall noch zu sprechen
kommen. Also das heißt die Nutzung sowohl zivil als auch militärisch?
Sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Und das ist im Weltraum ein großes Problem. Frau Smith hat mit Recht darauf verwiesen, dass es jetzt keinen großen dramatischen Anklage gegeben hat, aber es hat diverse Vorfälle gegeben von Antisatellitentests, allerdings nur gegen eigene Objekte. Bloß wir sehen deutlich, dass die genannten haupttreibenden Akteure, also die USA, schon relativ früh, dann 2008 China, dann Russland, dann auch Indien, eigene Satelliten abgeschossen haben. Und das ist beunruhigend, weil im Kriegs- oder im Krisenfalle kann das eben auch mit fremden Satelliten passieren und bestimmte Fähigkeiten, die enorm wichtig sind, übrigens auch im militärischen Bereich. Allein für die Abschreckung ist die Frühwarnung von extremer Bedeutung. Wenn solche Systeme erblinden, hätte man enorme Probleme. Und die technischen Entwicklungen deuten darauf hin, dass einige Staaten eindeutig Kapazitäten sowohl vom Boden in den Weltraum hinein als auch im Weltraum selbst nutzen, um auch unter Umständen Satelliten auszuschalten. Das ist das zweite große Problem, also die Anzahl der Satelliten, die Möglichkeit, Satelliten zu zerstören und natürlich auch die Nutzung, verstärkte Nutzung des Weltraums für kriegerische Zwecke.
Herr Börner, daraus ergibt sich doch, dass man eigentlich relativ schnell handeln müsste. Haben die Staaten ein Interesse daran oder versucht jeder erstmal der Schnellste und Beste zu sein und Freiräume zu nutzen?
Das würde ich als liebsten als Zuschauerfrage nehmen, weil ich wirklich es nicht verstehe. Ich versuche seit Jahren auch für ein deutsches Weltraumgesetz zu kämpfen. Wir haben kein Weltraumgesetz in Deutschland. Und dabei sind die Frage der militärischen Frage, die sehe ich sogar, die ist ganz wichtig, aber wir haben so viele zivile Probleme. Wir haben es ja eben gehört, wir haben schon tausende von Satelliten, von denen einige, mehr als tausend im Moment nicht funktionieren, also potenzielle Gefahren sind. Und es gab einen Zusammenschuss schon zwischen einem russischen und einem amerikanischen Satelliten, Cosmos und Iridium, der eine war tot, der andere hinterher auch. Und ich glaube, wir brauchen ein deutsches Weltraumgesetz. Also ich habe mich jetzt einfach hingesetzt und habe einen Entwurf geschrieben und habe ihn nach Berlin geschickt.
Warum gespannt, haben wir noch keinen? Sie haben ja gute Kontakte in die Politik. Also wer bremst denn da?
Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, und das heißt dann häufig, ja, wir brauchen ein internationales Gesetz. Schön, aber darauf zu warten, ich meine, gerade ein Land wie Deutschland kann doch ruhig mal proaktiv sagen, wir machen jetzt ein Weltraumgesetz und mal sehen, was dann passiert.
Ja, Frau Smith, wer macht sich denn stark für mehr rechtliche Regelungen im Weltraum und wer steht da auf der Bremse?
Zwei Antworten, zwei Richtungen. Die eine Richtung, warum hat die Bundesrepublik ein nationales Gesetz noch nicht umgesetzt, wo die internationale Gemeinschaft gerade diesen Schritt empfiehlt? Und damit kann man wirklich sagen und zeigen in die internationale Runde, wir sind dabei und halten die entsprechenden Regeln ein. Das ist ein Zeichen der Unterstützung der internationalen Kooperation. Das andere ist dieses Zerstören der eigenen Satelliten und neue Instrumente, die wir jetzt feststellen und entwickeln über die Mitgliedstaaten der UN, in diesem sogenannten Open-End Working Group. Diese besagen zum einen Norms for Responsible Use of Outer Space.
Normen für gutes, angemessenes Verhalten. So ungefähr habe ich das jetzt für mich übersetzt. Und da gehört
genau, Normen für gutes Verhalten im All, im Weltraum, damit die Funktionalität erhalten bleibt und damit auch die Nachhaltigkeit. Verschiedene Staaten, also USA, Kanada, Neuseeland, weitere, haben jetzt Erklärungen abgegeben. Sie wünschen, dass weitere Staaten genau solche Erklärungen von sich geben, dass diese Aktivitäten einfach für nicht akzeptabel stempeln und damit auch für nicht gut heißen. Das ist diese eine Ebene, die jetzt in den letzten 10 Jahren auch sich weiterentwickelt, nicht weg von den Verträgen, aber zuzüglich zu den Verträgen, den Raumfahrtverträgen, zu sagen, wir brauchen noch ein paar Verhaltensregeln.
Aber reicht damit, das denn? Ist das denn verbindlich genug, Frau Smith, wenn jeder irgendwas erklärt?
Das ist eine interessante Frage. Und da sagen die Gerichte, Statut des Internationalen Gerichtshofs, auch Richtlinien und Normen können verbindlich sein. Es ist eine Hierarchie von Rechtsverbindlichkeit und völkerrechtliche Verträge stehen oben drüber. Aber auch alle Sachen, die ansonsten anerkannt werden und von Staaten umgesetzt werden, stellen auch Normen her. Alle Staaten, und die sind sich dessen bewusst, dass dieses gemeinsame Interesse an der weiteren Nutzung des Alls einfach diese Verhaltensregeln voraussetzt. Gut, natürlich muss man das diplomatisch umsetzen.
Unser Thema heute: Weltraum. Wir diskutieren über den Kampf um den Weltraum und zwar im Zusammenhang mit dem, was gerade auf der Erde passiert. Konfrontation nimmt zu, der Krieg in der Ukraine, die Konfrontation speziell zwischen dem Westen und Russland, zwischen den USA und Russland, all das hat das auch Auswirkungen auf den Weltraum. Schließlich sind die Amerikaner, die Russen Partner im Weltraum. Darüber diskutieren wir und zwar im Zeiss Großplanetarium in Berlin-Prenzlauer Berg. Mit dabei Professor Jan Wörner. Er war lange Jahre Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Professor Götz Neuneck, Physiker und Friedensforscher. Tim Florian Horn, Vorstand der Stiftung Planetarium Berlin. Und aus Edinburgh in Schottland zugeschaltet ist die Professorin für internationales Wirtschaftsrecht Jane Smith. Ja, es geht ja um ganz viele Fragen. Wir haben jetzt so den militärischen Aspekt kurz gestreift. Da kommen wir auch nachher nochmal zurück. Aber es geht auch um wirtschaftliche Fragen. Man kann ja auch darüber nachdenken, was gibt es denn möglicherweise für Bodenschätze auf dem Mond? Also ich stelle da schon mal meinen Wimpel hin, wenn da mein Rover gelandet ist oder wenn der Astronaut schon mal da war, dann ist es vielleicht amerikanisches Gebiet. Da hinten um die Ecke, da war der Russe schon mal. Allgemein gilt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Weltraum gehört allen alles. Aber kann man sich darauf verlassen, dass das ewig so bleibt? Oder Herr Horn, müssen wir da ein bisschen vorsichtig sein?
Ich glaube, da haben wir die Rechtsexpertin, die das besser beantworten kann. Denn ich sehe ja aus der Welt, was unsere Gäste hier so mitbringen an Fragen, dass alle das hehre Ziel haben. Wir betreiben Weltraumforschung für die Gemeinschaft und Zukunft unserer Menschheit. Aber es sind dann nachher die Firmen, die da in den Markt drücken und sagen, naja, ich will da ja auch irgendwie Geld draus haben oder ich will vielleicht, wir reden darüber, Asteroiden-Mining zu betreiben. Aber ich glaube, dass da die Rechtsexpertin auch noch eher den Input hat.
Die Amerikaner haben ein erstes Gesetz erlassen, Wettbewerbsfähigkeit im All, Competitiveness Act. Und damit haben sie einen ganz kleinen Paragraphen aufgenommen. Nach völkerrechtlichen Prinzipien dürfen amerikanische Gesellschaften Bodenschätze meinen. Ich benutze erstmal diesen Begriff. Die Luxemburger haben genau das Gleiche genommen.
Also der Staat Luxemburg.
Sie machen
der Staat Luxemburg.
Staat Luxemburg haben haben Finanzierungsgesellschaften, sie haben große Banken und sie haben große Satellitengesellschaften mit Sitz in Luxemburg. Sie schreiben ein Gesetz und sagen, das sind die Voraussetzungen, Genehmigungen und was kommen mag, wird kommen, aber es muss beraten werden. Und das ist nämlich der Punkt. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo die internationale Gemeinschaft der Modus Vivendi für Bodenschätze extrahieren, bearbeiten muss und abstimmen muss. Das wird eine ganz lange Zeit in Anspruch nehmen. Wir haben es in den letzten, glaube ich, 10 Jahren haben wir gebraucht für die neueste Konvention über das Meer. Internationale Konvention über das Meer. Und wir werden nochmal 8 bis 10 Jahre brauchen, bis wir ein Modell haben, wie Ressourcen Mining anzugehen ist. Das geht aber nur im Konsens.
Aber es ist wie das Meer. Nutzen ja, besitzen nein.
Also der Weltraum birgt viele Ressourcen. Und damit wird gelockt. Und es ist ja legitim zu sagen, wir wollen auf bestimmten Himmelskörpern bestimmte Ressourcen haben. Aber der Weltraumvertrag sagt eindeutig, der Weltraum, und wir reden jetzt über das Planetensystem und nicht über den gesamten Weltraum, denn der ist noch sehr viel größer. Und die Juristen spielen da keine besonders große Rolle, auch für die Aliens nicht. Aber es geht ja darum, die Verwertung. Denn man kann ja doch rechtlich, und ergänzen Sie mich, Frau Jane Smith, wenn ich falsch liege, argumentieren, dass aufgrund des Artikel 6 des Weltraumvertrages es eben ein Aneignungsverbot gibt für bestimmte Staaten. Das heißt, Staaten können natürlich Ressourcen bergen, aber der Nutzen davon gilt für alle auf der Erde. Und das gilt für die USA genauso wie für Luxemburg, aber auch für Ruanda und auch für Südafrika und alle anderen Länder. Das heißt, hier geht es letztlich darum, zu erklären, was mit diesen Ressourcen bezüglich der Verwertung geschehen wird. Und ich interpretiere das, was Frau Jensmith gesagt hat, dass es länger dauert, um so ein Modell zu entwickeln, damit auch zusammenhängt, wie dann die Verteilungsgerechtigkeit auf der Grundlage des Weltraumvertrages letztlich ist. Wenn allerdings Staaten den Weltraumvertrag gar nicht akzeptieren, das haben ja nicht alle Staaten den unterschrieben, und den Mondvertrag, der explizit ist bezüglich der Ressourcenfrage, trotzdem fliegen jetzt mehrere wieder zum Mond, explizit mit dem Motiv, Helium-3 und andere Ressourcen zu bergen, die müssen sich dann schon auch mal äußern, wie sie das eigentlich wollen. Und wir dürfen nicht dem Fehler verfallen und glauben, weil es rechtliche Regelungen gibt, daraufhin haben Sie schon hingewiesen, dass sich auch alle Staaten daran halten. Das tun sie eben nicht.
Ja. Vollkommen d'accord. Aber deswegen ist das Thema seit längerer Zeit im UN-Korpus, beim Rechtsausschuss. Und da wird Jahr ein, Jahr aus darüber beraten, wie so ein Modellinstrument, was im Mondvertrag vorgesehen ist, vielleicht zustande zu bringen ist.
Gut, wir haben
es gibt schon, es ist eine Dichotomie. Ich erinnere nur an einen Punkt, freie Nutzung des Meers, aber da darf auch gefischt werden.
Ja. Also wir sind jetzt sehr in Rechtsfragen gewesen in den letzten Minuten, was auch wichtig ist, wie wir merken, weil wenn es mal hart auf hart kommt, dann muss man schon wissen, was gilt überhaupt. Und wir merken, wenn jetzt vielleicht 10 Jahre verhandelt wird, aber parallel entwickelt sich ja die Technik weiter und wer weiß, wer als Erster wo ist und wer weiß, wo man was findet, was man vielleicht für irgendwelche Elektrobatterien braucht oder so, ja, wo man ja weiß, seltene Rohstoffe, die kommen jetzt aus China oder man muss die in Afrika ausbeuten, wer hat die besten Beziehungen nach Afrika, vielleicht ist künftig die Frage, wer hat das schnellste Raumschiff, um die vom Mond zu holen. Aber Herr Horn, Sie haben ja oft mit ganz normalen Menschen zu tun, die auch nicht auf den Mond fliegen, aber die sich nicht was aneignen wollen, sondern die sagen, dieser Weltraum ist klasse. Ist das ein bisschen abschreckend, was wir gerade diskutieren, für Leute, die eigentlich sagen, dieses herrliche Universum, lass uns das doch einfach beiseite lassen, diese ganzen komischen Paragraphen, wir machen es einfach schön.
Ja, im Grunde ist ja die Frage, warum wir Astronomie oder Raumfahrt von vornherein betreiben. Es geht ja nicht seit dem ersten Tag darum, ein politisches System zwangsläufig durchzusetzen oder auf den Mond zu fliegen und Helium-3 wieder mitzubringen. Sondern wir haben zwar den Wettlauf zum Mond oder den Wettlauf ins All politisch genutzt, aber es ist ein Menschheitstraum, die Erde zu verlassen. Seitdem wir wissen, dass die Erde rund ist, gut, das wird heute auch wieder diskutiert, aber wir wissen, die Erde ist rund, wir haben nachgeguckt. Seitdem wollen wir die verlassen, von außen betrachten, wollen zu neuen Welten aufbrechen. Das ist irgendwo in uns Menschen drin. Und das ist etwas, was wir in so einem Planetarium erzählen.
Funktioniert das gut hier in Ihrem Haus? Das ist ja ein super Haus mit dieser Atmosphäre, mit diesem riesenblauen Himmel, den Sternen, die jetzt hier auch über uns kreisen, so wie wir hier diskutieren. Im Radio kann man es leider nicht sehen. Sind Sie immer gut besucht? Sind die Leute interessiert? Wollen die wissen, was da oben abgeht?
Die Gäste sind mehr denn je an astronomischen oder auch an Raumfahrtthemen interessiert, weil wir natürlich, wenn wir hier auf der Erde über Pandemie und wir sitzen alle zu Hause jetzt zweieinhalb Jahre diskutiert haben, so dieser Eskapismus natürlich auch eine Rolle gespielt hat. Viel mehr Leute standen auf ihrem Balkon, haben in den Himmel geschaut, wir haben E-Mails gekriegt, was sehe ich da eigentlich? Wir haben hier Livestreams produziert, All at Home, 2 in der Woche, um trotzdem bei geschlossenem Haus über Astronomie und Raumfahrt zu präsentieren. Und wir haben viele live moderierte Veranstaltungen, wo Gäste danach zu uns kommen und ganz, ganz viele Fragen stellen. Allein aus den Fragen könnten wir zig neue Programme produzieren, sodass wir als Ziel für uns gemerkt haben, wir wollen nicht nur Planetarium sein, wir wollen diese Häuser transformieren, dieses Haus hier, wo Sie heute sitzen, zu einem Space Science Center erweitern, um über unseren Platz durch die Erkundung Raumfahrt, durch den Blick zurück auf unseren Planeten einfach besser zu präsentieren, haben also eine neue Agenda mitgenommen durch das große Interesse unserer Gäste.
Herr Wörner, Sie waren viele Jahre bei der ESA, Sie waren der Chef. Vielleicht können Sie uns in Kurzform mal, wir haben ja nicht so viel Zeit, aber mal einschätzen, wie gut sind die Europäer eigentlich, wenn wir über die Raumnationen Russland, Amerika und auch China sprechen? Wo stehen denn die Europäer?
Europa ist exzellent in der Raumfahrt. Das Thema ist nur, Wenn Sie nach Raumfahrt fragen, dann sagen die Leute NASA. Das ist unser Problem. Das ist ein Problem, was wir nicht ändern können so ohne weiteres. Wir geben viel, viel weniger Geld aus, nämlich in Europa etwa 8 € pro Jahr und Steuerzahler. Das ist nicht viel. Wir haben die Leute mal gefragt, wie viel wollt ihr denn gern geben? Die haben 270 € gesagt, also das wäre ein Vielfaches. Und die 270 € pro Jahr und Steuerzahler ist über so viel, wenn man das umrechnet, wie John F. Kennedy gesagt hat, als er zum Mond fliegen wollte, hat er die Amerikaner darauf vorbereitet, wie viel das kostet. Und wenn man das umrechnet von dem, was er gesagt hat, sind übrigens dieselbe Summe. Fand ich ganz spannend. Also Europa ist Spitze. Europa ist nicht Nummer 1 im Weltall, aber Nummer 2.
Nummer 1 sind die Amerikaner.
Ja. Und jetzt ist die Frage, wo steht China? Das ist immer die Frage. Russland jedenfalls ist nicht in der Raumfahrt heute so weit vorne. Die können zwar Astronauten, Kosmonauten und auch europäische Astronauten ins Weltall schießen, das können wir nicht. Aber ansonsten ist das russische Raumfahrtprogramm bei weitem nicht vergleichbar mit dem, was in Europa passiert. Und selbst wenn wir China vergleichen, auch die haben natürlich Astronauten. Aber auch da, wenn wir mal gucken, was Europa macht, zum Beispiel in der Erdbeobachtung, wir haben jetzt schon mehrfach gesagt, dass wir Raumfahrt auch machen, um die Erde besser zu verstehen, um diesen zu schützenden blauen Punkt im All noch besser zu verstehen, da ist Europa bei weitem führend, und zwar ESA und EU zusammen. ESA ist ja nicht Teil der EU. Also da sind wir wirklich Spitze. Und auch wenn die Navigationssysteme, leider sagen auch in den verschiedenen Rundfunkanstalten, wird immer über GPS gesprochen, das ist nur der kleine amerikanische Bruder. Galileo ist das viel bessere System, dreimal genau. Das ist das europäische System. Also wir brauchen uns nicht zu verstecken.
Gerade wenn Sie jetzt sagen, da gibt es schon eine gewisse Rang- und Reihenfolge und die Europäer stehen gut da, aber funktioniert es vielleicht doch am besten, wenn alle gemeinsam handeln, um sich zu ergänzen, dass jeder das einbringt, wo er Spitze ist?
Und deshalb ist ESA das beste Modell. Wir haben 22 Mitgliedsländer. Da sind auch Länder dabei, die in der EU nicht mehr dabei sind, wie Großbritannien, wir haben die Norweger dabei, wir haben die Schweizer dabei und ESA funktioniert jeden Tag. Die verschiedenen Gruppen, die zusammenarbeiten, sind immer durchmischt und es ist richtig spannend zu sehen, dass jemand aus Estland und jemand aus, sage ich mal, Portugal, dass die unterschiedlich arbeiten. Und genau das ist ein Reiz. Und das gilt auch, wenn wir global schauen, wenn wir mit den Amerikanern kooperieren oder mit den Japanern oder den Russen oder den Chinesen. ESA kooperiert auch mit den Chinesen übrigens. Das ist immer bereichernd für die Sache. Und deshalb ist, habe ich immer gesagt, Simon & Garfunkel, Bridge over Troubled Water. Das ist eigentlich Raumfahrt. Jetzt ist es leider gestört und das tut mir sehr weh.
Vielleicht doch noch eine Nachfrage zu China. Die sind noch nicht die Nummer eins, aber wir haben ja erlebt, wie die Chinesen sich entwickelt haben in den letzten 10, 20 Jahren. Sind die demnächst die Nummer eins?
Aber das Spezielle, was wir gesehen haben, ist die astronautische Raumfahrt. Ne? Die ganze andere Raumfahrt haben wir nicht so gesehen. Gut, die haben auch ein Navigationssystem, Beidou, aber was wir gesehen haben, und da sind sie sehr zielstrebig. Die setzen ein Ziel und fahren das durch, über viele Jahre hinweg. Und das gelingt der ESA auch in Ansätzen, weil auch die ESA ein mehrjähriges Programm immer hat. Das ist ein großer Unterschied zur NASA. Die NASA muss jedes Jahr wieder neu für ihr Budget kämpfen, was manchmal auch schwierig ist. Und wir haben es da leichter an der Stelle.
Ja, Herr Neunig, Sie haben vorhin diesen Begriff Dual Use einmal genannt, also vieles, was in der Raumfahrt passiert, das kann man zivil nutzen, man kann es aber auch militärisch nutzen. Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, so eine Trägerrakete, die eine Raumkapsel in den Weltraum schießt, da kann man auch einen Atomsprengkopf auf den Kriegsgegner loslassen. Ist das eine Definitionsfrage oder wie kommen wir raus aus der Nummer? Weil wir wollen ja zusammenarbeiten und gleichzeitig wird die Gefahr vielleicht immer größer, dass man aus all diesen tollen Dingen auch furchtbare Waffen machen kann.
Also zunächst möchte ich sagen, ein bisschen impliziert die Frage, wer ist Nummer 1, 2 und 3, so ein bisschen ein Wettbewerb. Wir müssen das schon differenzieren. Also das hat Herr Werner ja auch getan. Es geht um Trägersysteme, es geht um Satellitennavigation, es geht um umfassende Bodenstationen. Sie brauchen ein Lagezentrum, um überhaupt zu wissen, was im Weltraum vor sich geht. Da hat die ESA durchaus einige Lücken, wie ich finde. Also man müsste hier wirklich durch diese technischen Kapazitäten gehen. Ich finde, die Europäer machen einen wirklich tollen Job. Übrigens auch bei James Webb sind sie beteiligt. Bei der Mars-Exploration sind sie beteiligt. Rosetta war ein tolles Unternehmen. Also wer die letzten Projekte sich anschaut, muss schon sagen, dass Europa eine ganz wesentliche Rolle spielt. Aber das ist natürlich herausgefordert jetzt. Und das Dual-Use-Dilemma gibt es natürlich auch bei der ESA, aber das Mandat der ESA ist eindeutig, nämlich für friedliche Zwecke. Aber natürlich gibt es technologieinhärent immer auch Entwicklungen, die auch militärisch genutzt werden können. Ob sie dann genutzt werden, ist dann die andere Frage. Also ein Trägersystem von heute ist nicht mehr militärisch nutzbar. Aber die Entwicklung der Trägersysteme ist in erster Linie eine militärische gewesen. Das muss man ganz klar sehen. Und das, was an Technologien abfällt, dabei kann auch wieder militärisch genutzt werden. Das ist eine schwierige Debatte. Wie kommen wir aus dem Dilemma raus? Die Europäer sind da ehrlich gesagt nicht mein Sorgenkind, sondern es sind die USA, Russland und China. Die Chinesen haben ein cislunares Asteroiden-Verteidigungssystem in einer Studie neulich vorgeschlagen. Und sie lieben wirklich Großprojekte. Sie setzen mit ihrer speziellen Effizienz Großprojekte hinein.
Asteroiden-Verteidigungsprogramm,
ja, ein planetares Verteidigungssystem.
Sich vor Asteroiden, das ist doch eine gute Sache erstmal, oder?
Das ist erstmal eine gute Sache, bloß warum soll das einzelne Staaten machen? Also wenn der Planet in Gefahr ist, dann warum machen wir es da nicht gemeinsam, sondern warum braucht ein einzelner Staat ein cislunares Asteroidensystem? Man kann überhaupt darüber streiten, wie man Asteroiden physikalisch abschießt. Gibt es ja einige Hollywood-Filme, die vollkommen falsch sind, aber natürlich spannend. Jedenfalls ist das die große Frage. Gibt es Fragen, die man gemeinsam lösen will? Aber es gibt eben auch nationalstaatliche militärische Interessen. Und die Franzosen beispielsweise haben diskutiert, ob sie nicht ihre eigenen Satelliten mit einem Verteidigungssystem ausstaffieren sollen, was ich persönlich für vollkommen Blödsinn halte, einen Laser an Bord eines Satelliten zu tun. Aber diese Debatten gibt es und dem müssen wir uns stellen. Und deswegen brauchen wir mehr Regeln, wir brauchen klare Gesetze und wir müssen vor allen Dingen die Normen und Prinzipien, die Frau Jane Smith uns stellvertretend aus den der Magna Carta des Weltraumvertrages gesagt hat, die müssen wir konsequent umsetzen.
Ja.
Und das ist die Aufgabe der Politik.
Ja, lassen Sie mich gleich nochmal nachfragen, Frau Smith. Es hat ja einen Versuch gegeben, ich glaube sogar von Russen und Chinesen, so 2014, 2015, dann einen neuen Vertrag vorzuschlagen, wo es um konkretere Verbote der militärischen Nutzung des Weltraums geht. Die Amerikaner waren dagegen. Angeblich ging es darum, dass das schwierig ist mit den Definitionen. Jeder versteht irgendwie was anderes drunter. Aber es sind ja ein paar Jahre vergangen. Was ist denn daraus geworden?
Ja, also eben noch nichts weiteres. Wir haben einige Verträge, die zu dieser militärischen Nutzung beziehungsweise antiballistische Faktionen gehören. Wir haben zwei Säulen von internationalen Instrumenten. Einmal friedliche Nutzung, zivile Nutzung und militärische des Alls. Nicht Diskriminierung, nicht Aneignung. Unter einer anderen Säule und nämlich unter einem anderen Ausschuss beim UN haben wir diese neuen Entwürfe, Anti-Aufrüstung und so weiter. Und da sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen können, wir haben vollendete Dokumente, wir haben einige. Ich kann sie alle leider noch nicht so schnell auf Deutsch übersetzen, sitze hier mit den ganzen Verträgen auf Englisch. Aber auf jeden Fall, wir werden da höchstens über Anti-Rüstungsdebatte und internationalen Gremien weiterkommen können, weil das die internationale Diplomatie fordert. Es ist ein Problem und deshalb trennen wir diese Instrumente voneinander. Es gibt tatsächlich, und da kann ich ein ganz großes Lob auf die Universität von Kanada McGill jetzt sprechen. Sie haben gerade ein Regelwerk ausgebracht, wirklich buchstäblich gerade, mit 52 Prinzipien für militärische Nutzung des Weltraums. Das ist ein Projekt der Kanadier gewesen mit vielen bekannten Kollegen hier aus unserem europäischen und sonstigen Raum, auch Chinesen. Und es geht um, wie können wir diese Balance halten? Genau Ihre Frage, brauchen wir Verträge oder geht es um mehr als gebührende Rücksichtnahme und Kooperation?
Und Sie sind hoffnungsvoll, dass da was draus wird, wenn ich gerade sehe, Rüstungskontrollverträge, Abrüstungsverträge auf der Erde, wird da gerade ganz viel verschrottet, sage ich mal ein bisschen zugespitzt.
Ja,
und im Weltraum, da rappelt man sich zusammen?
Ja, weil es nicht ohne geht. Wir arbeiten derzeit, und Herr Werner und die Kollegen werden das auch berichten, Technologien, um Debris zu beseitigen, das heißt, um Freiraum zu machen.
Weltraummüll beseitigen.
Ja. leider müssen wir auch feststellen, ich will den Ausdruck nicht missbrauchen, aber im Himmel so wie auf Erde, wir haben gerade diese Vermüllung im Himmel geschaffen, was wir auch auf Erde geschaffen haben. Und jetzt geht es darum, die zivile und sonstige Nutzung, Navigation, Climate Change, diese auch Desaster-Reaktion, das wird nur funktionieren, wenn Satelliten funktionieren. Von daher bin ich schon der Meinung, dass eine gewisse Vernunft eingehalten wird.
Ja, darauf kann man nur hoffen. Aber Stichwort Satelliten. Herr Horn, das werden ja immer mehr. Weiß man überhaupt, wie viele Satelliten derzeit so um die Erde kreisen?
Also wir haben gerade durch Megakonstellationen wie Starlink hunderte oder tausende neue. 6.500 müssten es jetzt sein, 1.500, aber nicht mehr in Funktion. Und das ist das große Problem, dass wir natürlich eigentlich ja in den Verträgen steht drin, man müsste dafür sorgen, dass diese Satelliten auch wieder zur Erde zurückkommen. Ja,
25 Jahre, das ist natürlich bescheuert, Entschuldigung.
Ja, natürlich ist das bescheuert in der Variante, ja. Weil in den 25 Jahren, wir haben die Zusammenstöße gesehen, da kann einiges passieren. Aber auch da ist die ESA mit neuen Projekten auf dem Weg, um dann ja ein bisschen die Müllabfuhr im Orbit zu sein und mit verschiedenen Projekten zu testen, wie man diese Satelliten auch dann wunderschön in die Erdatmosphäre
unterbringt. Das klingt so schön. Ich kann Ihnen sagen, es ist so schwierig, Mitgliedsländer davon zu überzeugen, Müllentsorgung zu machen. Die sagen, neue Satelliten, prima, ja, aber es ist doch nicht unser Müll, das stört doch keinen.
Ja, ist das da irgendwas geregelt oder kann jetzt jeder, der lustig ist, so und so viele Satelliten, wie er möchte?
Naja, er muss schon eine Startgenehmigung kriegen, aber er wird nicht geregelt, ob der Satellit in Orbit bleibt oder nicht.
Wer erteilt diese Genehmigung?
Der Startstaat. Aber wie gesagt, da wird im Moment nicht geregelt, sondern da heißt 25 Jahre, nach 25 Jahren soll er nicht mehr rumfliegen. Aber 25 Jahre, wenn wir jetzt mal überlegen, wenn der Starlink sich voll ausbaut und die anderen Mega-Constellations, dann haben wir da oben zigtausende von Satelliten, die rumfliegen in allen Richtungen, rauf und runter. Für 25 Jahre. Also ich finde das nicht vertretbar.
Ja, es hängt ja auch da, oder Herr Neuneck erstmal?
Naja, ich muss ein bisschen Wasser in den Wein hineinkippen, denn in der Tat sind enorme Mengen an Weltraumtrümmern durch die Antisatellitentests. China 2007, USA 2008, übrigens mit einem Raketenabwehrsystem. Raketenabwehr ist viel effizienter gegen Satelliten als gegen anfliegende Sprengköpfe, wofür sie eigentlich gedacht ist. Es liegt einfach daran, weil Satelliten in Low Earth Orbit, also bis 1000 Kilometer, relativ niedrig fliegen, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederkommen. Und die Tatsache, wenn man genau weiß, wann der Satellit kommt, man ihn natürlich dann auch besser abschießen kann. Also wir sind hier auch physikalisch, technologisch in einem Dilemma. Ja, erhöhen wir die Space Surveillance, ist das ein Teil für ein Antisatellitensystem. Der letzte indische Test, Antisatellitentest gegen einen eigenen Satelliten, hat Tausende von neuen Weltraumtrümmern erzeugt. Und das Problem ist, dass die teilweise in sehr elliptischen Umlaufbahnen sind. Und wir wissen ja selbst, dass die Weltraumstationen, ist ja nicht die ISS, sondern auch die chinesische Tiangong-Station. Und die Chinesen bauen eine weitere, die Russen wollen eine bauen. Und natürlich sagen kann es Quatsch, wenn wir eine ISS haben, ist das viel billiger, wenn wir das zusammen machen. Das ist die Vernunft. Aber die wird nicht unbedingt erhört von einzelnen Staaten. Und dementsprechend bin ich nicht so optimistisch, dass Staaten sich tatsächlich an die Regeln halten. Wir müssen dafür arbeiten, dass sie es tun. Wir müssen mit eigenem Vorbild vorangehen, also Weltraumrecht. In der Tat, man kann ja nicht immer nur sagen, wir machen eine multilaterale Weltordnung, wie es im Koalitionsvertrag drin steht, aber machen dann für bestimmte Sektoren nichts. Und dazu gehört Cyberspace und dazu gehört Outer Space. Da ist also einiges nachzuholen. Das ist viel Arbeit für die Weltraumrechtler. Aber das kann auch nicht nur durchs Recht alleine gelöst werden. Das hat auch viel zu tun mit Awareness, dass die Bevölkerung versteht, dass der Weltraum 100 Kilometer nicht sehr weit weg ist. Dass die Infrastrukturen, die wir jeden Tag mit unserem iPhone letztlich benutzen, eben kaputt gehen können. Und dann haben wir alle ziemliche Probleme. Also es ist doch besser, wir regeln diese Sachen jetzt. Und das funktioniert auch nur nicht immer, wenn man nur auf den anderen zeigt, sondern indem man selber vorangeht. Denn in der Tat stellen wir fest, dass Russland sich nicht mehr an Verträge hält. Also wir können ja nur noch kaum noch uns gegeneinander verstehen, also nicht mehr miteinander verstehen, weil ja nun auch offiziell viel gelogen wird und ganz andere Vorstellungen von der Weltordnung existieren. Und das müssen wir konkret und politisch angehen, aber das muss auch der Bevölkerung vermittelt werden, dass es ein wichtiger Bereich ist, denn der Weltraum ist nicht mehr noch so wie zu Apollo-Zeiten die heroische Umzirkelung der Welt mit heroischen Personen, sondern sie ist ein Teil unserer Lebenswirklichkeit geworden.
Das war das InfoRadio Forum, der Kampf um den Weltraum. Ich danke Ihnen herzlich für die Diskussion, Ihnen hier im Planetarium, dass Sie dabei waren, und Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
RBB 24 InfoRadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.